Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Pommesgabel-Folge im neuen Jahr, die wir aufnehmen. Podcasts haben ja immer so ein seltsames Zeitparadoxon, in das wir jetzt, glaube ich, auch reinschlittern, denn man nimmt Folgen auf, man veröffentlicht Folgen und manchmal ist es dann so, dass man eine Folge aufnimmt, danach eine andere und die zweite wird aber zuerst veröffentlicht. Trotzdem sage ich an dieser Stelle ein frohes neues Jahr an euch alle und auch ganz besonders an Marcel. Hallo.
Ein frohes neues, Pia. Grüß dich.
Und an Jakob. Hallo, Jakob.
Hallöchen und auch ein frohes neues.
Wir sprechen heute über den Januar-Soundcheck. Es ist schon wieder soweit. Aber vorher kam noch eine, zumindest für mich, ziemliche Hiobsbotschaft und für euch beide auch, denke ich. Denn Ende vergangenen Jahres ist Alexi Laiho verstorben, der Gitarrist und Sänger und ich würde auch fast sagen Mastermind, Songschreiber von Children of Bodom. Das ist bekannt gegeben worden in der ersten Januarwoche. Mich hat es für mich auch sehr überraschend mehr getroffen, als ich das für möglich gehalten hätte, denn wir haben ja gerade erst unsere Diskografie-Check-Folge gemacht zu Children of Bodom. Das heißt, wir hatten uns gerade auch wieder beschäftigt mit dem ganzen Thema und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich irgendwann aufgehört habe, mich mit dieser Band zu beschäftigen. Von daher war ich eigentlich schon ziemlich weit weg und trotzdem ist es so, dass Children of Bodom eben für mich eine sehr wichtige Band sind oder gewesen sind, die meinen Musikgeschmack extrem geprägt hat und die ich auch immer wieder auflegen kann. Also ich habe dann auch an dem Tag, wo ich das erfahren habe, dass er verstorben ist, meine Blood Drunk-Platte aufgelegt und habe die Songs dann nochmal wieder gehört. Und wann immer ich das mache, ich kann es dann nicht bis zur Unendlichkeit hören, aber es macht immer wieder Spaß, sich die Songs anzuhören. Und ja, ich war doch sehr traurig und sehr bewegt davon und fand es aber auch sehr schön zu sehen, dass im Prinzip die komplette Metal-Welt mitgetrauert hat. Also, dass sie Fotos gepostet haben von sich mit Alexi Laiho und dass sie eben gesagt haben, ich bin schockiert und ein großer Musiker ist von uns gegangen und das trifft es eben ziemlich genau. Bodom After Midnight, seine jetzige Band oder die letzte Band, in der er Mitglied war, hat auch was sehr Schönes gemacht. Die haben dann in ihrer eigenen Instagram-Story ganz viel geteilt, was eben andere gepostet haben. Also wenn jetzt zum Beispiel der Nightwish-Keyboarder Tuomas Holopainen da ein Foto gepostet hat von sich mit Alexi und dann eben so Abschied genommen hat, dann haben die das genommen und in ihre Story gepackt. Und so hat man eben ein kurzes, kurz dableibendes, aber doch sehr schönes, nostalgisches Abschiedsalbum, Abschiedsfotoalbum, besser gesagt, von ihm gehabt. Ja, wir haben ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe und natürlich auch im powermetal.de Forum darüber geschrieben und ich muss sagen, dass ich tatsächlich ganz froh bin, dass wir diesen Podcast gestartet haben und ich auch bei powermetal.de wieder involviert bin, weil ansonsten ich dieses Umfeld nicht gehabt hätte, das genauso oder ähnlich geschockt und traurig ist wie ich, hatte ich zumindest den Eindruck. Wie ging es dir denn, Marcel?
Mir kam es, als du mir die Nachricht über WhatsApp geschickt hast, so ein bisschen so vor wie Ende Dezember 2015, als Lemmy verstorben ist. Klar, da lagen dann auch 30 Jahre zwischen Lemmy und Alexi. Und man rechnet einfach in einem Alter von 41 überhaupt nicht, dass jemand stirbt. Man wusste ja auch quasi nichts über Alexis Krankheitszustand oder man weiß auch bis heute nichts darüber. Fakt ist nur, dass ich dann auch erstmal ein paar Minuten gebraucht habe, um wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Also als du mir die Nachricht geschickt hast, dann war das sehr unwirklich, sehr surreal. Zumal wir ja auch erst wenige Tage zuvor uns nochmal speziell mit dem Thema Alexi Laiho, Children of Bodom, Zukunftspläne von Alexi etc. pp. Unterhalten haben. Ich war jetzt nicht der absolute diehard Children of Bodom-Fan, aber das, was Alexi halt für die Musikwelt getan hat, das ist in der heutigen Zeit einmalig. Er hat sehr, sehr viele Bands und vielleicht auch ein gewissen Teil auch eine Generation mit seinem Gitarrenspiel geprägt mit seiner Band. Über die Person Alexi Laiho kann ich nicht sagen. Ich habe ihn leider nie treffen können und fand dann aber auch, was du schon gesagt hast, sehr schön, wenn man dann die ganzen Mitmusiker und Mitkollegen dann bei den Social Media Kanälen dann gesehen hat, die dann private Fotos von Alexi und sich dann gepostet haben, die ihre Anteilnahme gezeigt haben oder die dann auch ihre Kondolenz ausgedrückt haben. Auch wenn sie jetzt eventuell aus einem nicht so Metal-internen Umfeld kommen, wie wir es jetzt tun, die quasi tagtäglich über dieses Thema sprechen. Insofern ist das immer noch eine sehr surreale Situation, auch wenn wir jetzt 4 Tage quasi schon mal diesen Schock ein bisschen verdauen konnten. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht dann in 1 oder 2 Jahren Children of Bodom anders höre als noch im vergangenen Jahr oder 2019. Also ich kann jetzt auch nur noch die Vergleiche zu Motorhead oder vielleicht auch zu Van Halen ziehen, dass ich die beiden Bands jetzt anders höre als noch zu Lebzeiten der jeweiligen Köpfe. Wie war es denn bei dir, Jakob?
Ja, also ich glaube, was du da sagen willst, ist, dass man die Musik dann ganz anders wahrnimmt, ne? Wenn da auf einmal die Hauptperson nicht mehr da ist. Ja, das geht mir auch so. Das geht mir jetzt schon so. Ich habe jetzt echt oft Children of Bodom gehört seitdem und das ist schon, man merkt irgendwie, wie wichtig die wirklich waren für die Metal-Welt und gerade im Hintergrund, dass er mit Bodom After Midnight jetzt eigentlich durchstarten wollte, schockt das noch mal umso mehr. Ne, weil es vor ein paar Wochen wurde ja auch ein Foto gepostet, wo er den Vertrag in der Hand hält. Und ich habe mich schon gefreut, was da kommt. So, ja, also ich finde es echt sehr, sehr schockierend. Also 41 Jahre ist er viel zu jung. Man kann nur seiner Familie und Verwandten viel Kraft wünschen und danken, dass wir so ein tolles musikalisches Vermächtnis haben von ihm, ne?
Absolut. Ja. Ich bin auch mal gespannt. Es ist ja quasi auch ein Videoclip schon fertig gedreht worden von Bodom After Midnight.
Genau.
Ob dieser jetzt irgendwie anders zu sehen sein wird, als jetzt vielleicht irgendwie, wenn Alexi leben würde. Klar, es ist auf der einen Seite vielleicht schon sehr merkwürdig, dann posthum Musik von einem zu hören, aber dann auch Musik von einem zu sehen, als er dann beispielsweise diesen Videoclip dann gedreht hat. Das ist, glaube ich, nochmal eine Stufe surrealer.
Mhm. Ja. Und ich weiß auch noch, als das Album Are You Dead ja rauskam, da meinte er irgendwie mal in einem Interview, dass er sich halt immer selber gefragt hat, warum er oder ob er noch nicht tot ist, weil ihm so viel Sachen schon passiert sind. Ich finde, in dem Hintergrund wirkt das nochmal schwerer, dieses Album. Ne? Also, dass er sich da wohl schon auch früher mit auseinandergesetzt hat.
Ja, das stimmt. Wir werden auf jeden Fall am Ende dieser Podcast-Folge Alexi Laiho zu Ehren nicht unsere Lieblingslieder nennen, so wie wir es regulär tun, sondern wir werden unsere Lieblings-Children of Bodom Songs nennen. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, wir machen das, weil Alexi Laiho für uns alle drei ein sehr wichtiger Musiker gewesen ist und das wird nicht der Maßstab für das, wie wir in Zukunft damit umgehen, wenn ein Musiker, eine Musikerin verstirbt. Ich möchte abschließend noch ein Zitat nennen, das ich auf Social Media gelesen habe, was ziemlich gut das trifft, was Alexi Laiho für den Metal getan hat. Und das Zitat, ich übersetze es mal auf Deutsch, ist, als der Metal mit verschränkten Armen in der Ecke stand, ist Alexi Laiho hingegangen, hat ihm ein Bier in die Hand gedrückt und ihn auf die Tanzfläche geschubst. Mhm. Ich finde, das trifft es ziemlich gut.
Absolut, ja. Ja. Ich möchte an dieser Stelle eventuell auch nochmal ganz kurz auf den Nachruf von unserem lieben Kollegen Tobias hinweisen. Zu finden auch auf unserer Homepage und ich muss dazu sagen, sehr schön geschrieben. Ich hatte da einen leichten Kloß im Hals, als ich es gelesen habe.
Ich auch, absolut.
Das ist definitiv ein sehr, sehr schöner Nachruf geworden und alle, die irgendwie was mit Children of Bodom Alexi Laiho anfangen können, ich denke, er wird euch ähnlich berühren, wie er uns berührt hat. Wir können nicht sanft überleiten, deswegen machen wir es ganz hart und sprechen jetzt über den Soundcheck. Ihr habt, ich muss noch mal kurz nachgucken, 20 Alben durchgehört und bewertet dieses Mal. Mhm. Wir gehen zurück zum normalen Modus, also es sind Alben, die jetzt im Januar oder Anfang Februar erschienen sind, erscheinen werden. Und es ist eine ganz interessante Mischung geworden und auch was so oben platziert ist, finde ich ganz spannend. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so erwartet, die Wertung am Schluss. Aber als ich dann so ein bisschen reingehört habe in die Bands, die mir vom Namen her zum Teil tatsächlich sogar was gesagt haben. Also es sind wirklich große Namen dabei gewesen dieses Mal. Macht es dann doch wieder Sinn, dass dieses Ergebnis dabei herausgekommen ist. Wir sprechen dieses Mal über Platz 1 bis 4, was den Grund hat, dass es keinen Platz 3 gibt. Wir haben zwei Alben, die auf dem vierten Platz sind und zwei Alben, die auf dem zweiten Platz sind. Es gibt einen alleinigen Erstplatzierten und natürlich sprechen wir dann noch über die drei letztplatzierten Alben. Und dann ganz am Schluss haben Marcel und ich noch jeweils eine Scheibe, die nicht im Soundcheck war, über die wir dann gerne sprechen möchten.
Genau.
Fangen wir an mit Platz 4. Den vierten Platz, wie gesagt, teilen sich zwei Alben und das erste ist von WET. Ich hoffe, man spricht diese aus, denn diese Band setzt sich zusammen aus einem Mitglied der Band Work of Art, nämlich dem Robert Sell, einem Mitglied der Band Eclipse, Erik Martinson, und einem Mitglied der Band Talisman oder Talisman, Jeff Scott Soto. Und diese drei Buchstaben setzen dann eben den Bandnamen zusammen. Sie haben ein Album aufgenommen, das am 22. Januar erscheinen wird, und das Album heißt Retransmission. Es ist Rockmusik. Es könnte locker im Radio laufen. Das hat Marcel begeistert, zum Tanzen bewegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er 8,5 Punkte vergeben.
Wenn ich tanzen könnte.
Okay. Jakob hat sich nicht so vom Hocker reißen lassen, das war eine 6,5. Jakob, warum 6,5?
Ja, ich sage jetzt wieder meinen Lieblingsspruch, 6,5 ist doch gar nicht so schlecht.
Ich wusste es.
Das heißt, du hast mit dem Fuß gewippt.
Genau, durchaus. Ja, also ich habe durch powermetal.de gelernt, dass man sowas AOR nennt, was wiederum Adult Oriented Rock heißt, was ich irgendwie ziemlich schwachsinnig finde. Also ich weiß nicht, was daran erwachsener sein soll als was anderem.
Vielleicht sind die Musiker älter in diesem Fall.
Ja, es geht ja oft auch so um Beziehungsthemen und sowas. Ich glaube einfach, Erwachsene setzen sich mit Beziehungsthemen auseinander. Wahrscheinlich ist es deshalb so genannt. Auf jeden Fall finde ich, bei AOR, es ist immer so eine Sache. Je mehr Gitarre, desto besser. Und WET oder WET, wie auch immer, rocken zum Glück ordentlich. Und Jeff Scott Soto hört man ja auch in der neuen Band mit My Portnoy, die Sons of Apollo. Da auch großartiger Rocksänger, der hat eine ganz tolle Rockröhre, sehr durchsetzungsstark, ganz charismatischer Sänger. Aber es ist halt trotzdem auf Dauer einfach ein bisschen zu cheesy, finde ich. Also da kann ich mir wirklich besser noch The Night Flight Orchestra anhören, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber die kann ich mir wirklich besser anhören. Vielleicht, weil die es wirklich noch ein bisschen übertreiben. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, die sind halt so darauf gepolt, halt Hits zu schreiben. Aber ich finde, so richtig Hits fehlen mir da trotzdem. Das ist halt zu gewollt. Also ich finde, da hat zum Beispiel, über die reden wir auch noch, Soen oder Tribulation in diesem Soundcheck mehr Hits auf ihren Alben. Also es ist toll gemacht, aber es erreicht mich halt nicht. Vielleicht bin ich auch nicht alt genug dafür, keine Ahnung. Ja, das ist halt so mein Problem. Es erreicht mich irgendwie nicht. Aber ich erkenne an, dass es toll gemacht ist, toll gesungen, toll gespielt. Und im AOR wirklich, finde ich, ist das eine der wirklich besseren Scheiben, da wirklich gerockt wird. Zum Beispiel, du hast dir ja gesagt, Pierre, da spielt ja auch einer von Work of Art mit. Die finde ich zum Beispiel ganz, ganz schwer auszuhalten. Ja, aber Marcel, du hast es ja etwas anders gehört als ich. Du hast wahrscheinlich schon ein paar Hits gehört, oder?
Ich finde es natürlich schön, dass du Night Flight Orchestra noch erwähnt hast, obwohl die ja ein bisschen mehr in diese Aber-Richtung gehen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich möchte an dieser Geschichte aber kurz einhaken.
Ja, bitte.
Bei uns im powermetal.de-Forum, nachdem ich NSOK so abgefeiert habe, gab es ja die Idee, ein Trinkspiel zu machen und jedes Mal, wenn ich diesen Bandnamen erwähne, einen zu trinken. Ich finde aber, dass du viel mehr und viel häufiger The Night Flight Orchestra erwähnt hast.
Das hätte
viel mehr Sinn gemacht.
Okay, wir können es ja in Zukunft so machen, wenn du NSOK, ich The Night Flight Orchestra und wenn Jakob sagt, dass er ja auch Schlagzeug in der Band spielt, dann trinkt unser Publikum dann irgendwie ein.
Genau, oder wenn ihr das dann irgendwann wieder mit mehreren Leuten machen könnt, sucht sich jeder einen von uns aus. Wir können auch so lustige Pappaufsteller euch zur Verfügung stellen zum Ausdrucken und dann kriegt halt jeder einen von uns zugeordnet und muss dann eben trinken bei dem entsprechenden Stichwort.
Finde ich großartig, so Gesichtsmasken oder so.
Ja,
so
genau.
aus Pappe oder so. Finde ich sehr, sehr gut, die Idee. Und ähnlich fröhlich wie jetzt gerade in diesem Moment habe ich mich dann auch bei WET, bei Retransmission gefühlt. Ja klar, wir haben recht derbe Töne im Soundcheck gehabt. Und ich fand, dass die Band eine sehr, sehr gelungene Abwechslung mit dem hohen Maß an Melodie und Stadion-Rock-Flair eben aufwartet. Generell dieser frische, positive Grundtenor der Platte, der lässt mich dann halt für eine Spielzeit von knapp 43 Minuten viele Probleme und viele Sorgen einfach vergessen. Ich meine, man schaut raus im Januar, es ist trist, die Tage sind sehr kurz, es ist grau, es ist kalt und es ist nass und man hört Retransmission und irgendwie geht da so ein bisschen die Sonne auf. Und wir haben beispielsweise auch mit The Moment of Truth, Beautiful Game oder Coming Home haben wir auch Songs, die sofort ins Ohr gehen. Obwohl ich dazu sagen muss, dass Songtitel wie Big Boys Don't Cry oder One Final Kiss ziemlich bescheuert klingen. Also bei aller Liebe. Aber wir haben einfach bei dieser Platte ein sehr, sehr hohes Maß an Catchiness, was Jakob auch schon gesagt hat. Wir haben einen tollen Gesang von Jeff Scott Soto, den man ja auch aktuell von Sons of Apollo, aber auch damals von Yngwie Malmsteen oder Axel Rudi Pell kennt. Also alle Freunde des wirklich tollen Melodic US-Rocks können ja problemlos zugreifen, haben auf jeden Fall mindestens ein halbes Dutzend an Hits, die sie dann in den nächsten Wochen rauf und runter spielen werden. Generell auf der Platte auch ein sehr cooler Austausch zwischen Gitarre und Keyboards, ein sehr, sehr cooles Zusammenspiel. Das Einzige, was mich da so überhaupt nicht begeistert hat, neben vielleicht dem ein oder anderen Songtitel, aber das ist nebensächlich, war das Artwork. Das fand ich ziemlich, ja, billig. Aber was natürlich dann die Musik nicht daran hindert, gut zu sein und toll zu sein. Und das ist sie. Und darum 8,5 Punkte. Trotz meines Alters. Von 32 Jahren.
Daran gemessen wäre Michael Meyer der Älteste in der Redaktion, denn der hat die Note von 9 Punkten gezückt.
Das stimmt.
Kenne ihn aber, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, wie alt er ist.
Der ist noch nicht so alt. Auf jeden Fall hätten wir noch ältere Semester bei uns in der Redaktion.
Oh, Peter hat auch eine 9 gezogen.
Ja, Peter feiert ja auch so Harem Skarim und so weiter ab, die auch nicht schlecht sind, aber der ist ja auch großer AOR. Verfechter.
Vielleicht sind die einfach im Kopf erwachsen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, bevor ich es mir mit irgendjemandem verscherze. Und wir gehen lieber zu Angelus Apatrida mit dem selbstbetitelten Album. Zu Deutsch heißt sowohl der Albumtitel als auch der Bandname logischerweise Heimatloser Engel. Das Album erscheint am 5. Februar 2021 und ist das 7. Album der Band, die allerdings schon 2000 gegründet wurde, wobei in 21 Jahren 7 Alben, ja, kann man schon. Ist schon okay. Ich würde sagen, es ist sehr klassischer Thrash-Metal mit ein paar schönen Gitarren-Soli. Jakob hat 7,5 Punkte gegeben. Marcel hat die Platte ein bisschen abgefeiert mit glorreichen 9 Punkten. Feier doch gleich mal weiter.
Ja, sehr gerne. Also Angelus Apatrida mag ich furchtbar gerne. Und ich freue mich auch, dass sie bei uns im Soundcheck so hoch und so gut angekommen ist, auch bei unserem Jakob. Ich hatte den Erstkontakt mit The Call. Ich glaube, das kam 2011 oder 2012 raus, das Album. Und seitdem, ich muss sagen, ich feiere die Band einfach ab. Ich habe hohe Erwartungen an Angelus Apatrida, wenn sie dann irgendwie eine neue Scheibe veröffentlichen. Und die haben sowohl mit darauffolgend mit Hidden Evolution und haben danach mit Cabaret de la Guillotine wirklich sehr, sehr geile Alben veröffentlicht. Das neue Album ist, wie du schon sagtest, die 7. Scheibe. Habe auch, wie gesagt, die letzten beiden rezensiert und ehrlich gesagt, ich kann mich auch nicht entscheiden, welche der drei ich am besten finde, da alle drei eigentlich auf einem Niveau in einer Klasse sind. Auch die neueste Platte ist gut mit Bands wie Havoc, Megadeth, aber auch Annihilator oder Death Angel zu vergleichen. Also wir haben spanischen Thrash-Metal lupenrein wie Sepultura's Rise, nur mit einer kleinen US-Schlagseite. Ein sehr, sehr hohes Niveau an technischer Raffinesse, Brutalität, Kompromisslosigkeit auf der einen, aber auch Spielfreude und dieses gewisse extra Abwechslungsreichtum auf der anderen Seite. Also wir bewegen uns mal im Abtempo mit Bleed the Crown oder Rise or Fall, aber auch mal so ein bisschen mehr auf Schwere gesetzt, wie Disposable Liberty. Generell, die Platte, die lebt einfach von Variabilität und Vitalität. Und mir gefallen persönlich auch diese giftigen Vocals von Guillermo Izquierdo, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Und ich mag auch das Songwriting sehr gerne. Klar, im Thrash Metal ist dieses gewisse sozialkritische, gesellschaftskritische sehr beliebt. Allerdings nimmt man es Angelus Apatrida auch für voll. Wenn man sich mal so Songs wie Childhood's End oder Empire of Shame reinzieht, es gibt halt immer einen gewissen Hang zu Gesellschaftskritik, was der Band auch einfach gut steht. Ich persönlich habe mich im Vorfeld sehr auf die Platte gefreut, Erwartungen wurden vollends erfüllt und meines Erachtens thrashen sich die Spanier ziemlich zielgerichtet in die Erstliga des Thrash-Metals. Wenn es dann irgendwann Bands wie Exodus oder Death Angel, also diese legendären Bay Area Bands, irgendwann aus Altersgründen, so wie Slayer jetzt beispielsweise, nicht mehr gibt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass mal so ein bisschen was Exotischeres auch mal sehr gern genommen wird. Oder wie siehst du das, Jakob?
Nee, ich sehe das oder höre das ganz ähnlich. Also Angulus Apatrida kenne ich seit Clockwork, 2010 war das. Habt ihr dann aber auch schon ein bisschen aus den Augen verloren oder aus den Ohren eher? Und dieses Cabaret de la Guillotine habe ich dann auch sehr wohlwollend gehört. Und auch das neue Album ist einfach bockstarkes Thrash-Metal-Album, absolut. Das Problem, was ich mit dem Album nur habe, ist, es dauert ein bisschen, dass es losgeht, finde ich. Also die ersten drei Songs, die gehen so ein bisschen rein und wieder raus. Ich finde, da ist ein bisschen zu viel Testament auch mit drin. Nicht, dass Testament jetzt schlecht wäre oder so, aber da ist es ein bisschen zu sehr auf noch mit Handbremse. Aber dann geht es mit Rise or Fall richtig los. Das ist so ein geiler Thrasher, der erinnert mich an die glorreichen Tage von Metallica auch ein bisschen mit dem Riffing. Childhood's End geht dann weiter, richtig geil, sogar ein bisschen punkig fast. Und auch der Rauswerfer Into the Well, was ist für geiles Riffgewitter, Hammer. Also gefällt mir richtig gut. Aber wie gesagt, am Anfang fällt es ein bisschen schwer, dem Album in Gang zu kommen. Dann kommen ein paar Knaller und ja, Mitte wird es dann auch wieder ein bisschen schwächer, finde ich. Aber nichtsdestotrotz ist das ein ganz tolles Thrash-Metal-Album und ist jetzt schon, finde ich, auf jeden Fall ein Anwärter auf Thrash-Album des Jahres. Ne? Muss man mal gucken, was da noch kommt. Exodus soll ja noch was machen.
Genau, von Death Angel soll auch was kommen. Overkill.
Megadeth soll auch was kommen, ne?
Genau, also ich denke mal, so letztes Jahr gab es ja schon ziemlich gute Thrash-Metal-Veröffentlichungen. Dieses Jahr kommen definitiv auch noch ein paar hinzu, aber Angelus Apatrida, ja.
Das kann schon ordentlich oben mitmischen, denke ich. Ne? Und darum ist jetzt, ich finde auch, wie gesagt, 7,5 ist jetzt keine schlechte Note. Ja, klar, ist jetzt keine 8 oder noch höher, aus besagten Gründen, aber trotzdem ist das ein super tolles Album geworden, das auch zu Recht so hoch im Soundcheck steht, worüber ich mich auch sehr freue.
Dann, alle, die es jetzt noch nicht hören konnten, Angelus Apatrida. Ich bin auch sehr gespannt nach euren beiden Lobeshymnen hier.
Ja.
Wir haben jetzt noch drei Alben vor uns und es sind, wie gesagt, drei etwas größere Namen. Den zweiten Platz teilen sich eben, wie gesagt, auch zwei Alben. Das erste davon ist Soen und das Album heißt Imperial. Erscheint am 29. Januar und mich wundert absolut nicht, dass Jakob dieses Album mag. Die Band spielte auch schon auf dem Euroblast Festival. Ich habe mir das Lyric-Video zu Antagonist angeguckt und das ist der Hammer. Also guckt euch dieses Video an, es ist sowas von sehenswert. Es ist so aufgemacht wie eine Nachrichtensendung und unten wird bei so einer Nachrichtensendung ja gerne mal irgendwas eingeblendet und da werden eben die Lyrics eingeblendet, aber es ist richtig, richtig gut gemacht. Ich packe den Link dazu in die Shownotes. Wenn wir mit dieser Folge durch sind, guckt da einfach mal rein. Auch wenn man mit der Musik nichts anfangen kann, es ist einfach genial, sich dieses Video anzugucken. Die Musik ist etwas vertrackt, vor allem in der Gitarre, etwas düster, aber auch ein bisschen poppig. Ihr seid in der Wertung nicht weit auseinander. Marcel hat 8,5 Punkte vergeben und Jakob hat 9,0 Punkte vergeben. Jakob, Euroblast, das passt einfach, ne?
Ja, das passt. Also dabei ist die Band ja gar nicht mal so, ich sag mal, Euroblast-typisch. Das heißt, es ist jetzt nicht so eine moderne Prog-Metal-Band, die irgendwie Breakdowns oder so chuggy Gent-Drifts oder sowas hat. Aber nichtsdestotrotz ist diese Band wirklich, ja, spätestens seit dem letzten Album Lotus bei mir, was Platz 2 in meinem Ranking 2019 eingenommen hat, ganz hoch im Kurs. Ich finde, das ist so, die setzen wirklich so eine ganz eigene Sparte. Das ist so melancholischer Prog-Metal. Und das ist so toll irgendwie. Ich liebe diesen Gesang von Joel Ekelöf. Der geht einfach so unter die Haut. Und ich finde, man hört auch sofort, wer da singt. Er hat so einen ganz besonderen Stil und auch eine ganz besondere Art, die Texte zu singen, finde ich. So die Interpunktion. Und das ist, finde ich, ganz schön immer zu hören. So, man weiß einfach gleich, ah, okay, ist wieder Soen, alles klar. Aber gar nicht schlecht gemeint irgendwie, im Gegenteil. Ich finde, das fühlt man sich gleich wie zu Hause. Ich finde, es ist ein bisschen seltsamer, trockener Sound, wenn man das Album das erste Mal anmacht. Ne? Die Alben davor, die haben, finde ich, einen sehr lebendigen Sound gehabt. Gerade der Schlagzeug-Sound von Lotus, von dem vorigen Album, der war richtig lebendig, fand ich. Und jetzt klingt der ein bisschen, ja, ballerig, finde ich. Aber irgendwie passt es. Es gibt sich auf Albumlänge auch, finde ich. Da fällt das gar nicht mehr so auf. Erst so beim ersten Song denkt man irgendwie, huch, aber das, bald ist es dann schon wieder, oh, okay, nee, es passt irgendwie. Aber ich finde auch, die Gitarren spielen teilweise ziemlich hartes Riffing und ich würde fast sagen, es ist das bisher härteste Album der Band. Es bleiben wirklich alle Songs im Ohr. Insbesondere finde ich Dissident ist hervorzuheben, aber es ist wirklich kein Ausfall drauf. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Soen-Album. Ich hatte ein bisschen Sorge, ob die wirklich an Lotus wieder rankommen, aber ja, tun sie ohne Probleme. Und da spielt ja tatsächlich der alte Schlagzeuger von Opeth, wer es noch nicht weiß, der Martin Lopez. Das ist aber nicht alleine der Grund, warum ich die so abfeiere. Es ist eigentlich wirklich eher der Gesang, der mir so ja, unter die Haut geht in Verbindung mit der Rhythmus- und Gitarrenarbeit.
Peter hat es auch sehr gefeiert, der 10 Punkte vergeben, gleich die Höchstnote gezückt. Aber Michael Mayer hat 5,5 nur vergeben. Also es ist durchaus durchwachsen in der Wertung. Und ich bin auch da wieder sehr gespannt, wer unsere Soundcheck-Folgen schon mal gehört hat. Da habe ich es auch schon mal angesprochen. Man kann, wenn man auf powermetal.de geht und sich den Soundcheck anguckt, so auf die Noten raufhovern und dann steht da immer so ein kleiner Kommentar dabei. Und gerade wenn ein Album so polarisiert wie das Imperial, ist es immer besonders spannend. Marcel, du gehörst aber zu denen, die es gefeiert haben.
Obwohl ich kein großer Freund von Progressive Rock oder Progressive Metal bin. Allerdings bei Suen ist das quasi geschuldet durch Lotus. Was damals Peter auch mit der vollen Punktzahl belegt hat. Dann habe ich mir dann auch nochmal die Band losgelöst von anderen Veröffentlichungen. Also jetzt nicht innerhalb des damaligen Soundchecks angehört, sondern komplett losgelöst. Einige Zeit später. Und konnte auch seine Begeisterung verstehen. Und genauso wie Lotus ist auch Imperial kein Easy-Listening-Album. Also man muss sich auch wirklich auf die Platte, auf die Musik einlassen. Sehr, sehr vielschichtiger Prog-Rock, sehr atmosphärisch und gibt mir so ein bisschen die Gelegenheit, mich fallen zu lassen. Es macht irgendwas mit meiner Psyche. Also so im Laufe dieser Spielzeit von Imperial hat es irgendwas mit meiner Psyche gemacht. Das ist ein Album, was gleichzeitig negative Gedanken positiver erscheinen lässt und die zu euphorischen etwas bodenständiger werden lässt. Also es reguliert mit einem sehr, sehr hohen Spannungsbogen quasi die innere Psyche und das Hörempfinden. Wirkliche herausstechende Highlights hatte ich jetzt nicht, da das Album eigentlich als Ganzes, so wie in einem Rutsch, am besten funktioniert. Wenn ich mich allerdings entscheiden müsste, auch aufgrund des Videoclips Antagonist, genauso wie Deceiver, fand ich auch ganz großartig. Generell ein Mehrwertalbum, was von Mal zu Mal noch weiter wächst. Wie ich es jetzt beispielsweise, wenn ich es jetzt weiterhin am laufenden Band hören würde, wie ich es jetzt in ein paar Wochen bewerten würde, ob ich es dann vielleicht mit 9 Punkten bewerten würde, weiß ich nicht. Allerdings ist Prog-Rock, wenn ich ihn mit 8,5 Punkten belege, ist das schon sehr, sehr hoch anzumerken.
Das stimmt. Und ich möchte noch ergänzen, dass ich das Albumcover, wo wir gerne auch über Cover sprechen, etwas langweilig finde. Das ist halt so eine Schlange, ne?
Okay. Ich habe es mir gar nicht angeguckt, muss ich gestehen.
Und ich will auch noch ergänzen, dass ich halt früher immer dachte, ja, bei Soen, es fehlt jetzt nur noch irgendwie so ein bisschen das Händchen Hits zu schreiben. Und ich finde, ab Lotus gelingt ihnen das halt. Und jetzt schreiben sie halt nur noch Alben mit Hits von vorn bis hinten.
Ich möchte dir da beim Artwork widersprechen. Ich finde es herausragend. Ich finde es großartig. Diese schwarze Schlange auf schwarzem Hintergrund. Das ist so stilvoll. Das ist so sinnbildlich für die Musik, weil sie eben so sehr vielschichtig und deutungsbehaftet ist. Also klar, die Geschmäcker gehen auch in der Optik auseinander. Ich finde, es passt hervorragend zu Imperial. Klasse.
Wenn ihr euch euer eigenes Bild davon machen wollt, mindestens wenn ihr in Besitz eines iPhones seid und uns über Apple Podcast hört, könnt ihr euch das Cover jetzt auf eurem Smartphone angucken. Ich glaube, es funktioniert nicht in allen Podcast-Playern, aber probiert es einfach mal aus. Es sollte auf jeden Fall irgendwie zur Verfügung stehen. Der nächste zweite Platz wird belegt von, Jakob hat es schon angesprochen, Tribulation. Ich finde den Albumtitel sehr interessant, denn dieses Album heißt Where the Gloom Becomes Sound. Erscheint am 29. Januar und das ist das 5. Album der Schweden. Vor diesem Album gab es einen Personalwechsel. Der Gitarrist Jonathan Hultin ist ausgestiegen und ist durch Josef Toll ersetzt worden. Musikalisch würde ich sagen, es ist so rockiger, vielleicht ein bisschen psychedelischer Dark Metal. Klingt ein bisschen wie Moonspell, aber wie gesagt, ein bisschen psychedelischer würde ich schon sagen. Ich fand, dass das Album oder dass der Sound auf dem Album ziemlich dumpf klingt. Wie habt ihr das empfunden? Jakob mit 7,0 und Marcel mit 8,0. Marcel, fang an.
Gerne. Ich lag da ja, glaube ich, mit 8,0 genau im Durchschnitt. Ich fand das Album jetzt, Where the Gloom Becomes Sound, etwas griffiger und etwas besser als der Vorgänger Down Below. Ich glaube, dem habe ich damals 7,5 Punkte gegeben. Es ist in sich eine sehr, sehr stimmige Mischung aus Black Metal, ein bisschen Death Metal, leicht progressiveren melodischen Parts und ja, einem leicht unheimlichen Unterton, den man ja normalerweise eher aus dem Gothic-Bereich kennt. Also es ist ein sehr, sehr großer Mischmasch aus den verschiedenen etwas derberen Stilen, aber trotzdem immer noch melodisch gehalten. Und wie schon bei Suen spielt auch auf Where the Gloom Becomes Sound die Atmosphäre eine sehr große Rolle. Tribulation nimmt da den Titel sehr wörtlich, passt auch sehr gut in diesen Monat, in diesen tristen Januar-Monat. Wir haben mit Hour of the Wolf, The Age of the Dying Soul oder Daughter of the Djinn haben wir richtig, richtig tolle Songs. Leider flacht das Album dezent dem Ende hin ein bisschen ab. Sonst hätte ich dem definitiv auch eine höhere Benotung gegeben. Aber das ist auch sehr, sehr hohes Niveau meckern. Ne? Da die Platte in sich eine sehr, sehr homogene Masse bildet, die sich wie ein sehr, sehr auralastiger Film über den Winterblues des Januars legt. Und zudem ist Tribulation auch eine Band, die es nur einmal auf der Welt gibt. Und dieses hohe Maß an Eigenständigkeit, das macht sich dann eben auf diesem Album bezahlt. Also ich denke, also genauso was Jakob jetzt bei Suen hat, habe ich eben bei Tribulation. Es gibt keine zweite Band, die wie Tribulation klingt. Und das macht die Band aus, das macht die Band stark. Das hört man dann eben auch an dem neuen Album. Oder wie siehst du das?
Ich finde da ganz vieles sehr ähnlich, wie du gesagt hast. Diese Mischung finde ich auch sehr spannend. Also ich finde auch interessant, also ich höre genau das Gleiche. Ich höre Death Metal, ich höre Black Metal, ich höre Gothic Metal. Diesen Vergleich zu Moonspell Pier finde ich ganz spannend. Das stimmt absolut. Ich dachte immer, welche Band, an wen erinnert die ich noch? Aber Moonspell ist es, genau.
Sehr gern.
Aber natürlich ein bisschen sind die schon extremer, ne, als Moonspell.
Ja.
Muss man schon sagen. Aber mir gefällt wirklich diese Mischung aus Härte und Eingängigkeit, dieses bisschen Dumpfe, finde ich, passt da ausnahmsweise auch mal. Ich finde, In Remembrance ist im Prinzip ein toller Popsong, muss man sagen. Gar nicht negativ gemeint. Es ist wirklich echt einfach ein toller Hit. Mir gefällt auch, wie in Lifiyasans die orientalische Melodie eingebaut ist. Und man hört jetzt schon anhand der Titel, dass Marcel und ich ganz unterschiedliche sagen. Und das zeigt ja schon, dass es ein interessantes Album ist. Aber ich höre das auch ähnlich wie du, Marcel. Es flacht wirklich ab oder es ist auch wirklich schnell irgendwie alles gesagt, finde ich. Darum habe ich nur 7 Punkte gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie in Zeit noch auf eine 7,5 gehe oder so. Aber da fehlt mir halt doch der letzte Kick, um es noch dauerhafter auflegen zu wollen. Also von mir aus können die wirklich ruhig sich noch mehr wagen und noch eingängiger werden.
Das haben scheinbar alle Soundchecker ähnlich gesehen. Es ist hier nicht so wie bei Soen, dass irgendwo ein Einbruch nach unten ist bei der Benotung. Es bewegt sich alles so von 7 bis 9,5 hoch. Raphael hat 9,5 Punkte vergeben. Ja, scheint insgesamt gut angekommen zu sein. Wie auch das Album, das den ersten Platz gemacht hat, da ist auch das Niedrigste, was vergeben wurde, die 7,5. Das hat Jakob vergeben, die 9. Nee, 9,5 ist tatsächlich auch nochmal dabei, aber mehrfach die 9 Punkte, die auch Marcel vergeben hat. Das ist von der Band S-Fix, das Album Necroceros und erscheint am 22. Januar. Es ist das Jubiläumsalbum der Band, das 10. Der Vorgänger Incoming Death kam 2016 raus. Und für alle, die Band mögen oder vielleicht auch durch uns jetzt auf diese Band aufmerksam werden, ein kleiner Tipp. Am 23. Januar gibt es einen kostenlosen Livestream zur Feier des Album-Releases, unter anderem auf dem YouTube-Kanal von Century Media. Ich glaube auch auf der Facebook-Seite der Band. Also es gibt so verschiedene Orte, verschiedene Plattformen, auf denen man sich diesen Stream angucken kann. Ja, was darf man denn von S-Fix 2021 erwarten? Ist es Business as usual oder was sagst du, Marcel?
Ein absolutes Brett. Das ist so ein hammergeiles Album, von daher auch verdienter Soundcheck-Sieger. Ist das Album nach Incoming Death, was ich auch großartig fand, aber Necroceros oder Necroceros ist das bis dato beste S-Fix-Album, was ich jemals gehört habe. Vielleicht zusammen mit Deathhammer, meinem bis dato Liebling. Ich finde auch, dass da der Sebastian Levermann von Odd & Ogun eine sehr geile Produktion aus dem Ärmel geschüttelt hat. Die Platte, die zermalmt einfach alles, was sich ihr in den Weg stellt. Sie ist schön düster, heftig, brutal, aber trotzdem mit viel Abwechslung. Es ist durch die Bank weg ein geiles Death-Doom-Album mit leichtem Thrash-Einfluss. Es gibt beinahe keinen qualitativen Abfall. Beginnen wirklich von dem Opener »The Soul Cure is Death«. Geiler Titel, super. Über meinen persönlichen Liebling Knights Templar Stand und Botox Implosion. Und abschließend gibt's dann halt nochmal den Titeltrack. Also es gibt 50 Minuten lang S-Fix at its best auf sehr, sehr hohem Niveau, voll in die Fresse. Starkes atmosphärisches Artwork auch, dass diese malträtierende Musik auf der Platte auch gut zusammenfasst. Also hört es euch an, knallt es euch rein, wenn ihr mal irgendwie einen gebrauchten Tag hattet, und es ist, pusht euch komplett. Es ist, wie gesagt, ein verdienter Soundcheck-Sieger, bockstarkes Album, vielleicht sogar das Beste bisher von S-Fix. Von daher, bahnfrei für Jakob.
Ich weiß noch, wie du mir vorhergesagt hast, dass ich dieses Album mögen werde. Wir hatten da ein bisschen drüber geschrieben, über den Soundcheck.
Ja, das stimmt.
Als noch nicht ganz klar war, was welche Bands alle drin sein werden. Ja, und du hast ja recht. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Und ich finde es auch absolut in Ordnung, dass es den Soundcheck gewinnt. Extremer Metal ganz oben sehe ich sowieso gerne. Der Sound, Marcel, hast du schon erwähnt, der drückt einem so ins Gesicht. Das ist der Hammer. Also, den finde ich wirklich geil auch. Ich finde den Gesang sehr interessant. Der ist ja irgendwie heiser, aber trotzdem sehr kräftig. Ganz interessanter Stil, der den Songs auch wirklich einen eigenen Stempel aufdrückt. Und ich finde diese Trademark der Band, ne, quasi von 0 auf 100 in 4 Snare-Schlägen zu gehen, das ist echt geil. Also der überrumpelt einen halt so manchmal. Du hörst halt irgendwie so einen Doom-Kracher irgendwie, so wie Mount Sky oder so, und auf einmal tack, 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 und dann geht's los. Das ist schon ein ziemlich cooler Stil. Aber auch Molen Black Earth ist ein super Song. Highlight ist für mich der längste Song, das ist, glaube ich zumindest, der längste ist, mit etwas über 7 Minuten, der der Titelsong, Necroceros. Es gibt aber in der Mitte des Albums auch einige Tracks, die wiederum ein bisschen abfallen, weil man weiß, was einen erwartet. Also ich finde, diese Überraschungsmoment, den man so am Anfang hatte, der verliert sich ein bisschen. Und dann am Ende ist dann Necroceros wieder voll, ja, ich finde, bietet einem dann wieder ganz viel Abwechslung und Unerwartetes.
Wenn ich noch was ergänzen darf, ich weiß jetzt auch sehr gut, oder man dürfte durch diese Platte auch sehr gut wissen, warum sich damals unser Gesprächsgast, der liebe Tom Angel Ripper, für ihn entschieden hat, als Sodom-Drummer, als Nachfolger von Macker. Der prügelt einfach alles kurz und klein. Jetzt leider ja nicht mehr bei Sodom, aber dafür eben 100% S-Fix. Da macht er seinen Job tadellos. Also Husky ist wirklich einer der bockstarksten und besten Drummer im Extreme-Metal-Bereich, den Deutschland hat. Punkt.
Ich finde interessant an diesem Soundcheck, dass tatsächlich die Alben, die weit oben sind, von vielen eine hohe Bewertung gekriegt haben und die weit unten sind, auch von den allermeisten negativ bis sehr negativ bewertet wurden. Das ist ja nicht immer so bei uns, ne? Also es sind viele Personen mit unterschiedlichen Geschmäckern dabei, die natürlich logischerweise Einfluss in diese Wertung nehmen. Und in diesem Fall ist es aber so, dass euch tatsächlich allen mit wenigen Ausnahmen die gleichen Alben sehr gut gefallen und die gleichen Alben nicht gefallen. Das, so ein einheitliches Bild sieht man, glaube ich, selten, oder wie seht ihr das?
Interessante Beobachtung, ja. Jetzt, wo ich mir das nochmal angucke, hast du recht. Das ist schon sehr harmonisch, sehr schrecklich.
Damit es nicht so harmonisch bleibt, klettern wir jetzt die Leiter nach unten.
Oh ja. Yeah.
Kommt zu Platz 18. Das sind The Ruins of Bevarest geworden mit The Thule Grimoires. Das Album erscheint am 5. Februar. Die Band stammt aus Aachen und ist entstanden aus Nagelfar. Man kann sie umschreiben, es ist Black Metal, aber mit viel, Klammer auf, ausschließlich, Fragezeichen, Klammer zu, Klargesang. Es ist das 6. Album der Band und typisch für Black Metal, die Songs sind alle etwas länger. Also die gehen 6 Minuten mindestens und es geht bis 14 Minuten hoch. Ich habe das, was ich mir angehört habe, als sehr atmosphärisch empfunden. Ich habe die auch tatsächlich schon mal live gesehen bei den Metal Days 2019. Als ich sie dort gesehen habe, passte auch dieser atmosphärische Sound sehr gut zur Kulisse. Also sie haben sehr spät gespielt, es war schon dunkel. Metal Days, wenn man das kennt, das ist auch an so einem Fluss. Die haben jetzt nicht direkt am Strand sozusagen gespielt, sondern auf der zweiten Hauptbühne. Aber trotzdem ist man da so im Wald, es ist gemütlich. Also da kann man sich das schon sehr gut geben. Ich bin absolut nicht verwundert, dass Rüdiger das mag. Das ist so die Musik, die ich auch bei ihm verorten würde. Das heißt, seine Note ist so der Ausreißer nach oben. Jakob hat 7,0 Punkte gegeben. Marcel hat 5,5 Punkte vergeben. 5,5. Wie kommst du auf diese Wertung?
Ja, 70 Minuten.
Es geht unendlich.
Oh, ich konnte irgendwann nicht mehr. Irgendwann war mir da zu viel. So 40, 45, maximal 50 Minuten, diese Mixtur aus Black Metal und Doom Metal ist in Ordnung. Dann hätte es auch definitiv noch den ein oder anderen Notenpunkt extra gegeben. Aber 70 Minuten sind auch viel zu lang. So lange reicht einfach meine Aufmerksamkeitsspanne für dieses Genre nicht aus. Es ist ein sehr finsteres Album, was auch gut zur Jahreszeit passt. Aber wie gesagt, es ist zu anstrengend, zu langwierig. Das Cover ist sehr geil. Das ist sehr, sehr gelungen. Aber ja, spätestens ab der Hälfte der Spielzeit kommt eben auch so eine hohe Langeweile auf. Man kämpft sich irgendwie durch und ist dann am Ende auch froh, das Ende erreicht zu haben. Entsprechend gering hält sich bei mir auch der Drang, die Platte erneut aufzulegen. Ich fand die letzte Platte, ich glaube, die war vom Sommer 2017, die fand ich genauso langatmig. Also ich werde einfach, tut mir leid, ich werde mit der Band nicht warm, ich werde mit der überlangen Spielzeit nicht warm. Ich kann es gut verstehen, wenn man sie im Wald abfeiert bei entsprechenden Temperaturen, aber ich wohne mitten in einer Kleinstadt. Hier gibt es keinen Wald, insofern eine Kleinstadtnote 5,5.
So 70 Minuten Waldspaziergang sind vielleicht auch, ich mag den Wald, aber...
Sollte ich beim nächsten Mal ausprobieren, solche Alben dann wirklich irgendwie bei einem Spaziergang hier in Grevenbroich durch ein Waldgebiet oder so einfach mal laufen lassen, vielleicht klettert das Album da noch, aber Stand jetzt, wenn ich es bei mir höre, noch neben dem Weihnachtsbaum und dem ganzen Klimbim, der hier rumsteht, 5,5 Punkte vollkommen gerechtfertigt von meiner Seite aus.
Pass auf, dann machst du das und dann ist es der übelste Industrial Metal, der überhaupt nicht in den Wald passt.
Ja, wer weiß.
Peter hat die Scheibe ziemlich abgewatscht mit 3 Punkten. Das ist auch die niedrigste Note, die vergeben wurde. Jakob, du hast immerhin die 7 gezückt.
Also ich habe ja schon die zweithöchste Note und ich finde, es ist auch etwas zu Unrecht auf Platz 18, also wirklich schon im letzten Drittel. Ne? Ich finde, die Platte ist einfach sehr interessant und ich finde, wenn man mal sieht, so was so in der, noch sich im Soundcheck so tummelt, irgendwie so wie ja Michael Schenker oder der Daisies, ist halt irgendwie auch ganz nett, aber es ist wirklich ziemlich belangloser Rock. Und dann haben wir hier so eine spannende Platte, die wirklich sehr experimentell ist und die ist dann so weit hinten. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist wahrscheinlich der Grund, weil sie so experimentell und auch lang ist, was ich auch nachvollziehen kann. Sie ist sehr lang, ja. Aber ich finde, diese Songlängen von 10 plus Minuten sind schon gerechtfertigt, da Stimmung entfaltet werden will. Und ja, also Songs wie, ich kann es überhaupt nicht aussprechen, Kromlecknell. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist schon sehr strange. Darum, da allerdings gibt es dann sowas wie Anchorus in First, was ein tolles Riff hat, dann richtig nach vorne gehen, auf einmal Doom ist, dann wiederum mit Klagesang echt ein bisschen gotisch auch ist, allerdings ohne schöne Melodien zu verbreiten, weil der Gesang sehr interessant ist. Also der singt ja irgendwie so, ich finde so Halbtöne manchmal, also ganz merkwürdig. Kein Easy Listening definitiv. Und ich finde dann aber hier, wie zum Beispiel Polar Hills Hysteria ist noch am typischen Black Metal. Da gibt's auch Geschreie und Geballer am Schlagzeugs. Aber der Satz To Bind and Defeat mit 14 Minuten ist mir dann doch auch ein bisschen zu viel des Guten. Es ist eine spannende Platte, wie ich gesagt habe, und könnte meinetwegen gerne höher sein.
Diesen Gedanken hatte ich bei dem Album, das auf Platz 19 gelandet ist. Und ich muss sagen, wir haben hier den Punkt des Black Metal oder Post-Black Metal erreicht, wo Rüdiger und ich den gleichen Geschmack haben offenbar. Denn er hat mit die höchste Note vergeben für Harakiri for the Sky mit Mare, das am 29.01. erscheint. Es ist das 5. Album der Band und der Gesang kommt hier von weiter weg, sage ich jetzt mal. Also der ist nicht so im Vordergrund, sondern ist eher so ein bisschen weiter in den Hintergrund gemischt. Im Vordergrund steht stattdessen die Gitarre, die aber gleichzeitig sehr melodisch ist. Ich habe dann auch herausgefunden, warum diese Band oder dieses Album einen großen Pluspunkt noch bei mir einsammeln konnte. Denn es gibt einen Song, den sie gemeinsam mit Nash von Alcest gemacht haben. Das ist der Song Sing for the Damage We've Done. Ihr habt in trauter Einigkeit beide 5,0 Punkte vergeben.
Wir sind uns in diesem Soundcheck sehr, sehr einig irgendwie.
Ja, wie gesagt, ihr seid euch alle irgendwie da größtenteils einig gewesen. Warum 5 Punkte, Jakob?
Es ist zu lang. Es ist wirklich das, was Marcel auch vorher schon ein Problem hatte mit der Platte. Dieses Album ist mir auch einfach zu lang. Also ich finde, jetzt im Gegensatz zu Ruins of Barbaras, die ja auch lange Songs haben und die sich halt entwickeln müssen, finde ich, ist es bei Harakiri for the Sky nicht gerechtfertigt, dass die so lange Songs haben. Sind ja locker 10 Minuten lang auch alle. Klar, es ist ein interessanter Sound, finde ich. Das Gitarrenspiel ist sehr, sehr interessant. Und ich kann mir auch wirklich gut mal 1, 2 Songs, 3 vielleicht auch anhören. Aber dann ist auch alles gesagt. Es ist alles das Gleiche. Der Sänger schreit in ewig gleicher Art. Es ist so langweilig einfach. Und man fragt sich irgendwie so nach gefühlt 5 Stunden, sag mal, wie lange geht das eigentlich noch?
Und dann sagt es dir noch 5.
Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist 5 Punkte ist noch kein Verriss. Ich finde, da sind wirklich, wie gesagt, wirklich tolle Momente drauf, aber die Hurricane Reef of the Sky, ich würde mir so wünschen, wenn die mal ein Album machen mit maximal 5 Minuten Songs. Ich glaube, das würde ich echt gerne hören, weil die können schon gute Songs schreiben, aber bitte nicht so ausufernd.
Was sagt Marcel dazu?
Ja, der Marcel, der schließt sich Jakob komplett an. Also ich glaube, ich
okay, nächstes Album. Gerne.
Oder nicht gerne, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe das letzte Album von Harakiri for the Sky bist sogar noch schlechter bewertet. Die Band ist halt nicht mein Fall. Ich kann mit diesem Post-Black-Metal kann ich im Stile von Harakiri for the Sky nichts anfangen. Also was auch hier schon Jakob gesagt hat, sehr eintönig. Die Vocals, die lassen mich stellenweise komplett einschlafen. Die Songs, die catchen mich kaum. Die haben irgendwie Tendenzen zum Black Metal, ohne Black Metal zu sein. Und beim Black Metal, da verbinde ich Verzweiflung, Hass, Finsternis und Wut. Und die fehlt halt bei Harakiri for the Sky komplett. Es kommt mir vor wie eine eher künstlich aufgebaute Aura. Ich muss auch im Vorfeld eher nachschauen, nochmal, was die machen. Und das wird mir in ein paar Jahren dann wieder passieren, da diese Musik einfach nicht bei mir hängen bleibt. Also man muss sich mal vorstellen, das ist jetzt das wiederholte Mal, dass ich ein Album von Harakiri for the Sky benote. Und ich musste dann trotzdem erstmal nachgucken, was machen die denn überhaupt noch? Und ja, das sagt eigentlich leider schon viel über die Musik aus, die handwerklich und technisch wirklich gut gemacht ist, aber mich emotional kaum berührt.
Na gut, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Das zeigt sich auch bei Platz 20, denn mich wundert absolut nicht, dass dieses Album bei unserer PowerMetal.de Crew auf dem letzten Platz gelandet ist. Es ist nämlich Hardcore aus Hannover, bei mir um die Ecke. Die Band heißt Bashdown und das Album heißt Pushing the Envelope. Das Album erscheint am 22.01. und ist erst das Zweitlingswerk. Die Band ist vor mittlerweile 3, müsste ich jetzt gucken, in welchem Monat, aber die Band ist erst 2018 gegründet worden und hat das Debütalbum 2019 veröffentlicht. Das hieß A New Set of Problems. Ist eine ziemlich ordentliche Taktung, die sie da vorlegen. Mal gucken, was da noch so passiert. Ja, es ist sehr melodischer Hardcore und Jakob hat 6 Punkte gegeben, Marcel hat 5 Punkte vergeben. Marcel, magst du anfangen?
Genau, ich möchte dich mit einem ganz großen Aber quasi unterbrechen. Und zwar hast du vorhin gesagt, dass Hardcore in unserer Redaktion meistens überhaupt nicht gut ankommt. Jetzt habe ich ein Gegenbeispiel mit Hatebreed. Vor nicht allzu langer Zeit. Also wenn Hardcore wirklich gut gemacht ist und wenn er wirklich komplett auf die Schnauze geht, dann wird er auch in unserer Redaktion auch wirklich wohlwollend aufgenommen. Aber mir fehlt bei Bashdown, bei Pushing the Envelope, fehlt mir komplett die klare Linie. Das ist Hardcore auch, mit dem ich mich nicht warm werde. Der geht ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus, ohne dass wirklich irgendwie was hängen bleibt. Die Jungs, die sind sehr brutal. Aber mir kommt es dann fast schon wie blinde Wut vor, ohne wirklich diesen roten Faden dann irgendwie beizubehalten. Das ist eine Band, die ich vorher nicht kannte. Ich kannte auch das Debüt New Set of Problems nicht. Aber das Zweitwerk der Jungs, das geht komplett spurlos an mir vorbei. Es gibt ein paar gute Ansätze mit Creator of God, das auch als Single veröffentlicht wurde, genauso wie Chosen One oder Demonize. Aber wie gesagt, in Sachen Hardcore greife ich dann doch lieber auf Hatebreed oder auf Madball oder Terror zurück.
Ich durfte ja das Review dazu schreiben. Von daher ist das schon auch Musik, die mir tendenziell eigentlich reingehen sollte. Aber ich habe auch ein paar Probleme mit der Platte. Erstmal, was mir gefällt, ist diese Mischung aus Hardcore und New Metal. Ich finde, das ist ziemlich cool irgendwie. Die Gitarrenarbeit gefällt mir auch richtig gut größtenteils. Es ist halt, ja, ne, sehr modern irgendwie, sehr New-Metalig halt, sehr rhythmusbetont und dann kommt ja dieser Hardcore-Gesang dazu. Das finde ich irgendwie auch schon, finde ich, eine gute eigenständige Mischung. Aber es ist ein bisschen zu lang, das Album, finde ich. Also es hat 13 Songs und davon kommen wirklich die Knaller auch gleich in der ersten Hälfte. Da fehlt mir irgendwie, ja, so auf Dauer dann so ein bisschen ja, der rote Faden oder so die Leckerlis, die einen dann noch da durchziehen. Ne, aber wenn man ein paar Titel nennt, zum Beispiel Checkmate ist ein super geiler Anfang. Creator Guard, das erinnert irgendwie an Slipknot ein bisschen, dieser Groove, die mir da auffahren. Oder auch You ist sehr simpel, aber hat schon seine Message. Sowieso finde ich, man darf jetzt nicht erwarten, dass du irgendwie große Kabinettstückchen gezaubert werden. Nee, es ist wirklich sehr simpel gehalten. Was mir aber auch schon bei Hatebreed, wo wir es gesagt hatten, auch schon sehr gut gefällt. Aber im Gegenzug zu Hatebreed fehlt mir hier dann doch so, ja, irgendwie, ja, wirklich noch irgendwie so ein, was Marcel auch gesagt hat, so eine klarere Linie und ja, dürften auch gerne ein bisschen mehr noch geradeaus gehen, noch ein bisschen mehr den Hardcore raushängen lassen, sag ich mal.
Wie ist es textlich?
Also ich glaube nicht, dass die ein Konzeptalbum gemacht haben. Aber worum es so geht, ist im Prinzip, auf dem Albumcover sieht man einen Planeten, der zugebaut ist. So haben sie es gesagt. Und dass der Planet halt überbevölkert ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Also es geht wohl so um, ne, Umweltschäden, Klimaschäden und so weiter. Von daher denke ich, ist das schon so ein bisschen das Oberthema. Habe ich jetzt aber bei den einzelnen Songs nicht so rausgehört. Aber ich finde auch, wenn man sich das Albumcover mal anguckt, also mich erinnert das ironischerweise auch ein bisschen an das Coronavirus. Was aber auch zur überbevölkerten Welt passt.
Mm. Okay. Spannend. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall mir das Album auch noch anhören.
Gemischt ist es ja in den Chameleon Studios von Eike Frese. Ist bestimmt viel ein Begriff, ne? Ehemalig von
Dark Age.
Von Dark Age, genau. Und mittlerweile ja echt ein Name in der Metal-Welt als Produzent und Mischer. Und ich finde auch, hat er wieder gute Arbeit gemacht. Ist auf jeden Fall fetter Sound, nicht zugeleckt. Das auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Spaß zu hören, soundtechnisch so.
Das war es noch nicht ganz mit unserem Soundcheck. Wir haben noch ein Album, auf das wir eingehen. Und wenn ich euch gleich den Titel verrate, dann wisst ihr auch wieso. Denn zu der Band muss ich gar nichts anderes sagen. Es sind Accept. Das Album heißt Too Mean to Die. Hat den 6. Platz belegt. Das heißt, es ist knapp daran vorbeigeschreddert, dass es auch in unser reguläres Gespräch gekommen wäre. Jakob hat 7 Punkte vergeben. Marcel hat 9 Punkte vergeben. Jakob, fang mal an und dann kommt Marcel und haut nochmal was raus.
Ja, also Accept, die haben ja mit den letzten Alben quasi irgendwie Triumphzug nach Triumphzug vorgelegt, so ungefähr. Jetzt nicht bei mir persönlich, aber die wurden ja echt regelmäßig abgefeiert. Die haben ja irgendwie gefühlt den 3. oder 4. Frühling gefeiert mit ihrem Album. Ich finde, das wird jetzt ein bisschen gestoppt, diese Reihenfolge, was man ja auch an der Platzierung unseres Soundchecks sieht. Es ist kein schlechtes Album, aber es ist doch ein bisschen zu sehr, ja, wie soll ich sagen, zu sehr auf Sicherheit gefahren, das Album. Zum Beispiel Overnight Sensation, der Song, der ist so langweilig. Ich finde, das ist irgendwie B-Ware, höchstens oder C-Ware. Da wiederum gibt es Songs wie New One's Master, der ganz geil ist, auch finde ich eine coole Gitarrenlinie hat. Der bleibt im Ohr. Und was ich niemals gedacht hätte, ich muss wirklich die Ballade nennen, die mir am ehesten im Gehör bleibt, The Best Is Yet To Come. Die ist auch ein bisschen klischeehaft, ein bisschen cheesy, aber ich finde das irgendwie auch wirklich berührend, wenn er sagt halt, das Beste kommt noch, ne? Das ist seine Einstellung. Und selbst auf dem Totenbett sagt er noch, das Beste kommt noch. Das finde ich irgendwie echt schön und das geht irgendwie auch ein bisschen unter die Haut, finde ich. Das ist einfach eine schöne Lebenseinstellung, gerade heutzutage. Das finde ich echt einen tollen Song. Ja, aber um richtig euphorisch zu werden, fehlen mir dann doch ein paar Songs. Und auch die Zitate von bestimmten Klassik-Songs auf der Gitarre, die finde ich diesmal auch ein bisschen deplatziert. Da wollten sie halt ein bisschen an den Haaren herbeiziehen, dass sie wieder an alte Zeiten ranknüpfen, oder Marcel?
Ja, man muss aber dazu sagen, ich war doch schon überrascht, dass nach 325 Jahren Peter Baltes dann eben Accept verlassen hat, der jahrelange Bassist. Und da war ich schon sehr gespannt, wie dann eben nach The Rise of Chaos Accept jetzt ohne Peter Baltes dann irgendwie agieren wird. Und To Mean to Die mit diesem Cobra Kai Gedächtnis Artwork, das ist ein sehr geiles Album geworden. Es ist halt Accept, also wo Accept in den letzten Jahren drauf stand, da steckt auch Accept hinter. Da darf man nicht zu viel erwarten, aber das, was man erwartet, das wird dann auch erfüllt. Und Mark Tornillo hatte, ich glaube, 2020 ein sehr schwieriges Jahr, hatte auch den ein oder anderen Schicksalsschlag zu verkraften. Und gerade vor diesem Hintergrund ist halt die von dir genannte Ballade The Best Is Yet To Come, finde ich, herausragend. Das ist eines der schönsten Balladen, die ich so in unserem Milieu in den letzten Jahren gehört habe.
Muss man sagen, ich finde ja Metal-Bands, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, können ja oder schreiben ja oft Balladen, aber oft geht das einfach nach hinten los. So, und die hier ist halt wirklich, habe ich ja schon eben auch gesagt, gelungen.
Ja, absolut. Da kann ich dir nur recht geben. Ich sehe das nicht so als Nummer-sicher-Album. Ich sah eher The Rise of Chaos oder Blind Rage als Nummer-sicher-Alben, die auch wirklich sehr, sehr gut waren. Und dieses Album, das ist wieder so ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen ausgefeilter. Man hat diesen extrem ruhigen Part mit der Ballade. Man hat aber auch mit The Undertaker, mit diesem Groove-Monster, Zombie-Apocalypse oder auch mit diesem sehr, sehr kaltschnäuzigen Not My Problem hat man Ideen, die sehr frisch und ideenreich sind. Man hat auch ein knallhartes Titelstück. Das Titelstück, das knallt ohne Ende. Und ich finde aber auch Overnight Sensation ist ein cooler Song. Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich finde den wirklich gut. Ich finde den gelungen, weil er auch eben auf den Leib von Accept geschneidert wurde. In sich, trotz dieses Abwechslungsreichtums, ist To Mean To Die eine sehr homogene Platte, die mit sich und der Welt, so paradox das Anno 2021 klingt, komplett im Reinen ist. Was ich auch sehr interessant fand, Accept selbst hat ja 2017 Symphonic Terror in Wacken aufgeführt, also zumindest da ein bisschen auf der Symphonic-Ebene gespielt. Und das lässt Wolf Hoffmann, der Gitarrist, das einzig verbliebene Gründungsmitglied jetzt, auch ein oder andere Mal durchscheinen mit Symphony of Pain oder auch dem Instrumentalabschluss Samson and Delilah. Die verleihen diesem facettenreichen Heavy-as-Fuck-Album den letzten sehr eleganten Schliff. Man kann über Hoffmann und Accept sagen, was man will, aber trotz der etlichen Besetzungswechsel der Band, es mangelt ihnen nicht an Ideen. Das sieht man an To Mean To Die, da sind wirklich coole Ideen drauf. Und es ist schön, genauso wie bei AC/DC, dass man sich heutzutage noch irgendwie auf seine Pappenheimer verlassen kann.
Sag doch mal, wann das Album erscheint. Der Release ist jetzt verschoben worden, ne?
Genau, erscheinen sollte es am 15. Jänner. Und ja, jetzt erscheint es am 29., also sprich am letzten Freitag im Monat Januar aufgrund der Corona-Pandemie.
Ja, das ging ja einigen. Hatten wir ja in unserer Jahresrückblickfolge schon dieses Thema. Das ist ja.
Aber lustigerweise muss ich dazu sagen, du hast letztens die Frage gestellt, ob es irgendeine Band gab, die wir verfolgt haben, die jetzt aufgrund der Corona-Pandemie ihr Album nicht veröffentlicht haben. Mir ist keine eingefallen. Ja, und jetzt ein paar Tage, nachdem wir dann eben darüber gesprochen haben, ist Accept jetzt die erste Band, die wirklich sagt, okay, Corona, wir verschieben das Album um 2 Wochen.
Ja, aber 2 Wochen ist ja nicht, also das wird ja irgendwelche produktionstechnischen Gründe haben. Ich dachte ja eher an, wir schieben gleich ein halbes Jahr oder noch länger, weil wir hoffen, dass wir dann damit auf Tour gehen können.
Mhm. Genau, das hat produktionstechnische Gründe, wie ich das verstanden habe. Ja.
Marcel, du hast uns noch eine EP mitgebracht zum Besprechen von Task Force Toxicator.
Jetzt verrat doch nicht alles. Ja, es ist eine Thrash-Metal-Band. Wie soll das
sein? Habe ich jetzt deine Einleitung kaputt gemacht?
Nein, alles gut. Ich hatte in den letzten Monaten mal Kontakt mit einem Kollegen namens Dominik Rothe, der spielt bei der Band Cerebral Invasion. Die haben in den letzten Wochen eine EP rausgebracht, die sehr, sehr gut bei mir angekommen ist. Ja, und besagter Dominik Rothe, der hat auch noch eine Zweitband, kommt aus Münster und diese Zweitband heißt Task Force Toxicator, spielen sehr, sehr geilen Thrash-Metal, auch so ein bisschen Oldschool Bay Area Flair mit, also Leute, die ersten Exodus, Death Angel oder Forbidden Testament oder Heathen Scheiben zu Hause stehen hatten, die werden auch an Task Force Toxicator durchaus Gefallen finden. Es ist sehr, sehr cooler, wie vitaler Thrash-Metal, der aber auch so diesen leichten, in Anführungszeichen, deutschen Flair hat. Also sprich, jetzt nicht nur aufgrund des Alien-Covers, gibt es auch natürlich auch Parallelen zu Tankard. Es gibt Parallelen zu Sodom in Sachen Kaltschnäuzigkeit, aber auch den Esprit der Creator-Jungs, den gibt es auf Reborn in Thrash. So heißt nämlich die 5-Track-EP, die ich jetzt besprochen habe. Und was ich generell bei Thrash-Metal unfassbar geil finde, sind Gangshouts. Und die gibt es natürlich dann auch auf dieser EP und die erinnern mich dann zwischenzeitlich sogar an Dr. Living Dead. Es ist eine coole EP, die ich gerne erwähnt haben wollte. Denke auch mal, dass Jakob durchaus mal einen kleinen Lauschangriff riskieren könnte. Und was mich jetzt interessiert, was uns Pia mitgebracht hat.
Was habe ich mitgebracht? Es ist wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend für diejenigen, die unsere Jahresrückblickfolge gehört haben. Diese Band ist auch davon betroffen gewesen, dass aufgrund von Corona-Pandemie der Album-Release verschoben werden musste. In diesem Fall aber um, ich glaube, 8 Wochen. Sollte eigentlich am 4. Dezember erscheinen. Jetzt wird es der 29. Januar. Es ist das neue NSOK-Album Aurora. Und sie stehen damit in den Startlöchern für mein Album des Jahres. Das habe ich ja schon angekündigt. Und auch für das Cover-Artwork des Jahres. Also bei wem das vorhin funktioniert hat, schaut nochmal auf eure Smartphones. Aurora ist die Morgenröte. Und ja, die sieht man da in einer zerstörten Welt mit einem Astronauten. Und es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also es ist sehr gelungen. Im Vorfeld dieses Album-Releases haben NSOK einen kleinen Personalwechsel gehabt. Also der vorherige Screamer ist ausgestiegen. Ende 2019 mit dem neuen Album zeigen sie dann auch ihren neuen Screamer mal auf Platte. Darauf will ich jetzt aber noch gar nicht so sehr eingehen. Darauf gehe ich dann in meiner schriftlichen Review ein, die ihr dann bei powermetal.de werdet lesen können. 6 Songs sind schon vorab veröffentlicht worden im Laufe des Jahres 2020, beziehungsweise kam The Cocaine's Got Your Tongue Anfang Januar, davon auch 5 Stück mit einem Video. Und jetzt könnte man ja denken, okay, es sind schon 5 Songs veröffentlicht, kommt denn da mit dem Album noch so viel Neues? Ja, es kommen noch 7 Tracks, die vorher nicht bekannt sind. Also doch noch ganz schön viel. Mit 13 Songs hat das Album dann jede Menge Material dabei. Der Opener Like a Parasite, der zeigt schon mal gleich denjenigen, die diese Musik nicht mögen, dass sie da auch direkt wieder aussteigen können, denn es geht mit einem sehr hohen Elektronikanteil los. Ja, und das zieht sich eben auch durch den Rest des Albums. Hier nochmal die Empfehlung, sich das Video zu Like a Parasite anzuschauen. Textlich geht es um das Loslösen von einer Person, die den Protagonisten aussaugt oder ausgesaugt hat wie ein Parasit. Aber diese Geschichte wird auf gewohnt wertschätzende Art erzählt. Die Textzeile ist I can see through your eyes, I can't justify the way you bled me dry. Also der Protagonist sagt eben, diese Person wird ihre Gründe gehabt haben, aber so geht es nicht weiter. Ich kann es aber trotzdem nicht bewerten. Über Shut the Fuck Up habe ich ja in unserer Jahresrückblick-Folge schon ausführlich gesprochen. Ich möchte jetzt nochmal auf Bonfire of the Millennials eingehen. Das ist im Prinzip der Song, der zu dem Cover-Artwork des Albums passt. Das Video erinnert so ein bisschen an Another World von Gojira. Da kommt ein Astronaut auf die Erde zurück und er kann aber wegen der dortigen Atmosphäre dort nicht leben. Auch textlich ist es ähnlich zu Another World, denn es geht darum, dass den Millennials, zu denen man uns 3 vielleicht noch so halbwegs mitzählen kann, zumindest kann ich das Gefühl, das in diesem Song transportiert wird, noch ganz gut nachvollziehen, dass den Millennials und auch uns stets gesagt wurde, passt auf die Zukunft auf. Aber die Generation, die jetzt gerade wichtige Entscheidungen trifft, ist nur auf Profit aus und unsere Zukunft ist ihnen ziemlich egal. Hauptsache, sie scheffeln irgendwie was ran und was auch ein sehr beliebter Ausspruch ist, die nächste Generation wird das schon regeln. Ja, wir werden sehen, was passieren wird. Hoffentlich nicht das, was bei Another World und bei Bonfire of the Millennials passiert, dass die Erde irgendwann so aussieht wie in diesen beiden Videos. Nicht ganz so dramatisch wird es in The Blame Game. Da geht es darum, dass Menschen vieles an anderen Menschen rauslassen, weil sie unzufrieden mit sich selbst sind. Und dass man es sich nicht so sehr zu Herzen nehmen sollte oder den Fehler immer bei sich selbst suchen sollte, wenn jemand anders gerade die eigenen Gefühle an einem selbst auslässt. Ich denke, das ist gerade in der jetzigen Zeit eine wichtige Message, denn wir sind ja alle von der Pandemie irgendwie beeinflusst und Menschen verhalten sich dann eben anders, als sie es unter normalen Bedingungen tun würden. Aber natürlich gibt es auch ohne die Pandemie genügend Menschen, die sich selbst dadurch aufwerten wollen, dass sie andere abwerten. Und ja, das ist eben das, wo dieser Song hingerichtet ist. Ich habe jetzt recht viel über die Lyrics gesprochen. Ich sollte vielleicht auch noch ein bisschen was zu der Musik an sich sagen. Es ist eine moderne Produktion, sehr druckvoll, sehr druckvoller Sound. Einige elektronische oder eben, man könnte auch sagen, synthetische Einsprenkler. Hier und da recht häufig. Es gibt viele Tempowechsel, Breakdowns und es sind auch wie gewohnt Anleihen anderer Musikrichtungen drin. Manchmal ist es etwas poppig, es gibt auch R&B-Elemente. Mit Standing Still ist noch eine schöne Powerballade drauf. Und ich habe auch einen Hidden Champion auf dem Album und das ist Under Your Tattoos. Bei dem Titel dachte ich erst, okay, was wird das jetzt? Aber der Song baut sich sehr schön auf, also geht hart rein mit Screams und ja, dann kommt es irgendwann zum Chorus und der zerschmettert einfach alles. Also der Song hat Bombast ohne Ende, viel Power, Drama, Rhythmuswechsel, auch viele Tempowechsel. Er ist brutal und wird dann wieder melodramatisch. durch und durch melodisch und ja, ein ordentliches Brett bei den Screams. Lyrisch ist er auch sehr stark, also da ist alles dabei und der Song ist auch schön kompakt. Kompakt trifft auch auf das Album zu. Ich habe ja schon gesagt, 13 Songs und Aurora hat dabei aber eine Spielzeit von, in dem Fall muss man sagen, nur 48 Minuten. Das heißt, kein Track ist länger als 4 Minuten 15 Sekunden. Und es ist ein eigenständiges Album, das aber den bisherigen Sound oder die bisherigen Alben der Band nicht ausklammert, sondern sich in diese Reihe sehr gut einfügt. Also man könnte von einer logischen Weiterentwicklung sprechen. Wer da mal reinhören möchte und jetzt nach meiner Beschreibung nicht so ganz weiß, ist das was für mich? Ich sag mal, wer bei Shut Your Mouth von Pain nicht gleich Reißaus nimmt, sollte hier definitiv mal ein Ohr riskieren. Ich könnte noch recht viel über Aurora reden, aber das mache ich dann in meiner Rezension. Kann aber schon mal sagen, die Messlatte liegt verdammt hoch für alles, was jetzt sonst noch so mein Album des Jahres werden könnte.
Und das am 7. Januar.
Ja.
Ich habe mir das mal während deiner Lobeshymne ein paar Songs reingehört. Mhm. Das ist echt nicht schlecht.
Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Schlagzeug bei Under Your Tattoos sagst, gerade im Refrain, weil man da auch einfach Blastbeats hätte drunter legen können. Mhm. Ist aber nicht passiert. Es liegt ein sehr spannendes Drumming drunter, sage ich jetzt mal. Und ich bin gespannt, wie du das findest. Okay. Also wenn der Song dann veröffentlicht ist, dann musst du mir mal sagen, was du davon hältst.
Gerne.
Gut. Kommen wir von begeisternden Höhen zu dem Thema, was wir ja schon am Anfang dieser Folge hatten, zu einem sehr traurigen Thema zurück. Wir haben ja gesagt, Alexi Laiho zu ehren, wollen wir in dieser Folge nicht unsere momentanen Lieblingslieder benennen, sondern generell unsere Lieblingslieder von Children of Bodom. Ich fange mal mit meinem an. Wann immer ich gefragt werde, was ist deine Lieblings-Metal-Ballade, gibt es für mich nur eine Antwort und die lautet Angels Don't Kill. Ja, man kann sich darüber streiten, ist es eine Ballade oder nicht. Ich würde sagen, im Metal-Bereich, gerade im Death-Metal-Bereich, definitiv ja. Die Lyrics sind auch hier stark. Im Refrain heißt es, wie willst du meinen Schmerz töten, wenn man immer sagt, Engel können nicht töten oder Engel töten nicht. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen dramatisch, aber wenn man den Song dann mal live aufgeführt sieht, dann ist es eine große Party, weil dann einfach alle einen sehr langsamen Circle Pit laufen, was auch noch ziemlich cool ist. Und ja, der Song ist auf dem Hate Crew Death Row Album drauf. Das ist so das Album, das ich mir zum Release gekauft habe. Wir haben ja schon festgestellt, da hat man dann immer eine besondere Beziehung zu. Und es ist ein etwas außergewöhnlicherer Bodom-Song, aber er passt trotzdem wie die Faust aufs Auge zu dieser Band. Und ja, deswegen ist das, wenn ich einen benennen muss, mein absoluter Bodom-Lieblingssong. Welcher ist denn deiner, Jakob?
Ich sag mal, das ist heute mein Lieblingssong, ja. Aber tatsächlich ist das ein Song, wenn ich an den denke, oder andersrum, wenn ich an Children of Bodom denke, dann denke ich auch ganz oft an diesen Song. Und zwar ist das Towards Dead End von Hatebreeder. Das ist einfach, ich glaube auch einfach ein urtypischer Children of Bodom Song mit irre geiler Gitarrenarbeit. Ich meine, allein dieses Ende, wo die sich da einen abfriemeln, ist genial. Aber auch sonst, das Schlagzeug gefällt mir tierisch. Das hat echt eine geile Atmosphäre, der Song. Und auch textlich finde ich, auch wenn man das bei einigen Children of Bodom Songs vielleicht gar nicht denkt oder gar nicht glaubt, aber auch den finde ich echt nicht so schlecht, muss ich sagen. Und passt leider auch jetzt zu dieser Situation. Ich meine, wenn er da singt, I'm walking towards dead end and I'm walking all alone. So now is the time I have to go. Ich finde, das passt einfach. Und auch davor noch, my dreams are shattered into 1000 running tears. Also meine Träume sind in 1000 Tränen zerstört. Ich finde, das passt einfach auch leider sehr gut im Moment auf sein Versterben. Und vielleicht auch, glaube ich, so was ihn auch immer so bewegt hat, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Irgendwie denke ich mal so, dass er sehr viele Dämonen hatte, gegen die er kämpfen musste. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber kann ich mir vorstellen, dass das halt irgendwie auch passt in seinen Lebenslauf so. Ich finde, das ist so im Moment so den Song, den ich echt sehr gerne höre und auch sonst oft an den denke, wenn ich an Children of Bodom denke. Ja, ganz starker Track.
Was sagt Marcel?
Meine erste Berührung mit Children war ja Six Pounder auf dem Wacken Open Air 2.4 und davon gibt es auch eine Version auf YouTube. Ich hätte jetzt quasi im Vorfeld direkt irgendwie auf wirklich Six Pounder gesetzt. Allerdings bei näherer Betrachtung, wenn ich mir das Ganze mal durch den Kopf gehen lasse, ist es dann aber Trash, Lost and Strung Out, weil mich die Lyrics da auch irgendwie so ein bisschen berührt haben. Before I blow my needle ground, you and me poor, I never return, up and next you, tell me what to go, and you know I'm strong enough to get it again. Das ist so mit dem Background, was so in den letzten Tagen kam, gewinnt das nochmal an Schwere. Und das war wirklich auch der Song, den ich von der EP zusammen mit der supergeilen Coverversion von Andrew WK rauf und runter gehört habe. Insofern ist Six Pounder vielleicht mein erster Berührungspunkt, aber Trash Loss und Strong Out mein meistgehörter Children of Bodom Track und insofern auch mein Lieblingstrack.
Okay, mit besinnlichen Gedanken beschließen wir dann diese Folge. Ich denke mal, viele haben jetzt auch Lust, Children of Bodom zu hören. Zumindest geht es mir gerade so, wenn ich diese Titel gerade höre. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach und huldigen damit noch ein bisschen dem Wild Child und hören uns dann in Bälde wieder mit einem anderen Thema.
Genau.
Habt eine gute Zeit bis dahin. Ja, und hört ganz viel COB.
Bleibt gesund.
Und Pommesgabel.
Tschüss.
Genau. Und Pommesgabel natürlich. Genau. Ciao.
Tschüss.